Hey du, hast du Lust auf verantwortungsvolle Aufgaben, abwechslungsreiche Abteilungen, darauf deiner Kreativität freien Lauf zu lassen und dein Social-Media-Talent voll einzubringen? Dann bewirb dich um deine Ausbildung bei der Nordwest Mediengruppe, zu der auch die MWZ gehört. Klicke auf nwmazubis.de und sei schon bald ein Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf dich.
Also die Bundeskanzlerin kann so wichtig sein, wie sie will, und sie ist wichtig, oder der Bundeskanzler. Nichtsdestotrotz sind das Menschen, die da im Amt sind, und ich versuche solche Begegnungen immer als Begegnungen einfach von Menschen anzugehen. Und ich würde gerne herausfinden, inwieweit ich geprägt bin von anderen Menschen und inwieweit wir alle geprägt sind von Bildern und Mentalitäten und inwieweit wir Räume der Freiheit uns auf diesem Weg von B nach B erobern können oder inwieweit nur wir Bildern folgen oder Gefangene von Bildern sind. Das interessiert mich. Da musst du dann die 3-4 Kameras, die du in deinem Gepäck hast oder im Genick hast, und die Leute drumherum, die Tonleute oder die Kameraleute, die musst du versuchen auszublenden. Du musst dem Gegenüber das Gefühl geben, dass nur wir beide hier im Raum sind und miteinander uns unterhalten.
Lass mal schnacken. Ein Interview-Podcast der NWZ. Und hier ist Heiner Elsen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Lass mal schnacken. Heute tauchen wir tief in die Welt von Film und Fernsehen ein. Bei mir ist Dokumentarfilmer, Autor, Journalist und Fernsehkritiker Thorsten Körner. Thorsten, herzlich willkommen.
Ja, moin, ich grüße dich. Herzlich willkommen, ja, von meiner Seite.
Ja, Thorsten, du bist einer der Kinder unserer Region, die es geschafft haben, sozusagen von B nach B, von Basel nach Berlin. Du bist jetzt 58 Jahre alt, in Oldenburg geboren und bei uns hier im schönen Basel aufgewachsen. Doch dein beruflicher Werdegang hielt dich nach der Schule, glaube ich, nicht lange hier in unserer Region. Erzähl doch mal, wie hast du es von hier quasi in die große Film- und Fernsehwelt geschafft?
Die große Film- und Fernsehwelt ist auch ganz schön klein, und von B nach B bin ich gekommen. Ich wollte immer nach Berlin und ich wollte immer Autor werden. Das war eigentlich für mich schon relativ früh klar. Mit 14, 15 Jahren hatte ich den Wunsch, oder bildete sich der Wunsch, selbst Autor zu werden, und dann auch Berlin erschien als das viel abenteuerlichere große B, und Basel war das kleine B, ja, sozusagen. Und ich wollte das kleine B verlassen und wollte ins große, gefräßige, abenteuerliche, bunte, wilde B, so wie es damals vom kleinen B aus für mich aussah, soweit ich Kenntnis davon hatte, über Fernsehbilder natürlich, über Medienvermittlung.
Du hast ja dann studiert. Wo hast du studiert?
Ich habe auch in Berlin studiert.
Es ging dann direkt nach der Schulzeit nach Berlin, oder?
Ja, nicht direkt. Wir mussten ja damals noch, das mag für jüngere Männer wie dich abenteuerlich klingen, aber meine Generation musste ja noch entweder Wehrdienst leisten, ja, gut, oder Zivildienst leisten. Ja. Und ich habe Zivildienst gemacht und habe dann Ende der 80er Jahre Zivildienst in Köln gemacht. Das waren 20 Monate und danach bin ich dann nach Berlin gegangen.
Und da hast du ja dann, glaube ich, Germanistik studiert, richtig?
Da habe ich Germanistik und Theaterwissenschaft studiert. 89 habe ich angefangen an der FU in Dahlem, hier in Berlin. Und seitdem bin ich hier, ja. Genau so ist es.
Hast du denn, das ist ja jetzt, verbindet man jetzt ja nicht sofort mit Film und Fernsehen. War das schon irgendwie damals schon irgendwie so ein kleiner Traum, oder wusstest du noch nicht genau, wo die Reise hingeht?
Nee, Film und Fernsehen hatte ich nicht unbedingt im Blick, und das war auch nicht mein Wunsch und das war auch nicht mein Ziel. Was den Film- und Fernsehbereich, in dem ich jetzt überwiegend unterwegs bin, verbindet mit dem Ziel, Autor zu werden, das ist ja, dass ich Erzähler bleibe, ob ich nur Bücher schreibe oder ob ich Fernseh- oder Kinofilme mache, bin ich jemand, der Geschichten erzählt und der Menschen begegnet. Also meine Bücher waren häufig Porträts auch über Menschen, die ich schätze oder die ich interessant fand. Und das verbindet die Buchtätigkeit als Autor mit der Filmtätigkeit als Autor, wo ich auch Menschen treffe, bloß ist dann zufällig die Kamera dabei oder einige Kameras.
Okay, es ist ja bei vielen Leuten so, entweder schreiben sie Bücher oder sie machen Filme. Beides trifft man auch, aber gar nicht so häufig. Das heißt also, du hast dich dann nicht auf ein Medium festgelegt. Du magst beides, schreibst gerne und filmst gerne, beziehungsweise führst gerne Regie.
Ja, für mich ist das Film eigentlich eine Fortsetzung mit anderen medialen Mitteln dessen, was ich am Schreibtisch tue, nämlich erzählen, und Menschen treffen. Ich finde den Unterschied gar nicht so groß oder irgendwie bedeutend. Man muss bloß, wenn man als Autor und Regisseur unterwegs ist und Filme macht, man muss dann bloß diesen ganzen medialen Apparat um einen herum vergessen können. Also so wie wir beide uns jetzt hier treffen, vermittelt über eine Gesprächsplattform, und wir sehen uns dabei, wenn wir sprechen, muss ich diesen ganzen Apparat, wenn ich Menschen treffe und einen Film mache, ich mache gerade einen Film über Franz Beckenbauer, spreche mit vielen Leuten und versuche immer, wenn ich denen begegne, eine möglichst intime, eine möglichst private, eine möglichst gelassene Stimmung herzustellen. Und da musst du dann die 3, 4 Kameras, die du in deinem Gepäck hast oder im Genick hast, und die Leute drumherum, die Tonleute oder die Kameraleute, die musst du versuchen auszublenden. Du musst dem Gegenüber das Gefühl geben, dass nur wir beide hier im Raum sind und miteinander uns unterhalten. So, und das ist dann auch in den besten Momenten, wenn das gelingt, es ist der Arbeit am Schreibtisch, wo man ja eigentlich immer alleine sitzt, es ist gar nicht so unähnlich.
Und dann ist es ja so gewesen, dass du, beziehungsweise du bist ja dann in das Biografie-Dasein gerutscht sozusagen. Du hast ja gemerkt, dann mit Heinz Rühmann hast du ja, glaube ich, angefangen. Hast du wahrscheinlich da schon gemerkt, dass Biografien so das Ding sind? Du sagst ja gerade, du setzt dich gerne mit Leuten zusammen, lass die erzählen und willst die Geschichte von denen erzählen. Also ist sowas für dich dann mehr das Ding als jetzt eine Fiktion, ein Spielfilm?
Mich hat immer Gesellschaft und Geschichte interessiert. Mich hat immer interessiert, wie wir in der Welt stehen und wie wir das werden, was wir sind. Und das ist ja auch ein Interesse, das offenbar dich umtreibt oder ein Thema deines Podcasts. Ja, ist, wenn du mich fragst, warum bist du denn vom kleinen B ins große B gegangen? So, und das ist eine Frage, die mich auch interessiert und die mich immer auch im Hinblick auf andere Menschen interessiert hat, weil ich früh dachte und das immer mehr lerne, dass wir Menschen als soziale Wesen Knotenpunkt von ganz vielen anderen Menschen sind. Und alle Menschen, die durch uns hindurchfließen, werden geprägt von Ideen und Bildern und Einstellungen und Mentalitäten, die in diesem Gesellschaftsraum vorhanden sind. Und ich würde gerne herausfinden, inwieweit ich geprägt bin von anderen Menschen und inwieweit wir alle geprägt sind von Bildern und Mentalitäten und inwieweit wir Räume der Freiheit uns auf diesem Weg von B nach B erobern können oder inwieweit nur wir Bildern folgen oder Gefangene von Bildern sind. Das interessiert mich.
Heinz Rühmann war ja einer dieser ersten Personen, mit denen du dich beschäftigt hast. Heute kennen ihn ja die meisten wahrscheinlich nur noch, weil sie im Winter immer die Feuerzangenbude schauen. Als was würdest du ihn denn jetzt zum Beispiel als Experte beschreiben? Als was für einen Menschen?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe ihn nicht mehr persönlich kennengelernt. Ich habe seinen Sohn kennengelernt. Ich habe seine letzte Frau kennengelernt. Ich habe viele andere Menschen gesprochen, die ihn persönlich kannten. Aber ihn persönlich habe ich nicht als Mensch kennengelernt. Er war auch für mich persönlich als Mensch gar nicht wichtig als Kind. Als Kind, als ich ihm begegnet bin, und meine Generation ist jetzt noch anders als deine Generation, tief getränkt mit Heinz-Rühmann-Filmen. Also Heinz-Rühmann-Filme waren für mich in meiner Kindheit und Jugend durchaus wichtig. Und er war tatsächlich sowas wie ein Held für mich, jedenfalls in jungen Kindertagen, weil der sowas Pausbäckiges, Verschmitztes, auch Kindliches hatte. Das war ja ein sehr klein gewachsener Mann, der eigentlich nie wirklich erwachsen zu werden schien. Und diese über Jahrzehnte, muss man sagen, durchgehaltene Kindlichkeit hat was mit deutscher Gesellschaft zu tun. Er war also beliebt in der Weimarer Republik, bei den Nazis, in der Nachkriegszeit, und hat seine Karriere eigentlich fortgesetzt bis ins wiedervereinigte Deutschland. Und mich hat die Frage interessiert, wie kommt so ein Typ, wie kommt dieser Kindmann, wie kommt dieser pausbäckige kleine Heinz Rühmann durch all diese Gesellschaftssysteme und wird eigentlich überall bewundert, oder wir haben uns immer über ihn amüsiert. Also was ist das in dem? Ist das eine Form von deutschem Opportunismus? Ist das eine bestimmte Anpassungsfähigkeit, eine Vitalität? Was ist das eigentlich, was in diesem Heinz Rühmann steckt? Und dann habe ich über den meine Doktorarbeit geschrieben und dann gleichzeitig oder kurz danach eine Biografie über ihn geschrieben. Und das war für mich als jemand, der nach der Universität seinen Weg in diesen Buchmarkt oder Medienmarkt oder Erzählungsmarkt gesucht hat, eine Möglichkeit, relativ abgesichert, weil ich wusste, dass das ein Thema ist, das viele interessiert, also relativ abgesichert, einen ersten Schritt ins Publikationsgewerbe zu tun.
Das heißt also, an Heinz Rühmann kann man auch immer gut die Zeit ablesen.
Genau, du kannst anhand so mal die Zeit ablesen. Ein Kritiker in der Weimarer Republik schrieb mal über ihn, er sei ein Radiergummi für unsere Sorgenfalten gewesen.
Ja.
Und das war er in all den Jahrzehnten. Also wenn sowohl der sogenannte Führer im Dritten Reich, Adolf Hitler, ihn als einen seiner Lieblingsschauspieler bezeichnet hat und andererseits demokratisch gewählte Kanzler ihn auch als Schauspieler, als Komödianten sehr geschätzt haben, dann gibt uns das über den deutschen Alltag zu denken. Ich habe meine Ausstellung kuratiert über ihn hier in Berlin. Das muss 2002 gewesen sein. Und da habe ich eine Schautafel gezeigt, auf der waren Bilder zu sehen. Und auf denen wiederum war Heinz Rühmer mit allen deutschen bedeutenden Politikern des 20. Jahrhunderts eigentlich zu sehen. Ob das Hitler war, ob das Willy Brandt war, ob das Franz Josef Strauß war, ob das Helmut Schmidt war, ob das Walter Scheel war. Alle standen neben dem sogenannten kleinen Mann, der Verkörperung des kleinen Mannes, und alle wollten mit ihm fotografiert werden. Es ist, glaube ich, nicht so, dass er mit denen unbedingt fotografiert werden wollte, aber er als der prototypische kleine Mann, als ein sehr beliebter deutscher Komödiant, dessen Nähe haben die gesucht, weil er den kleinen Mann, den sogenannten kleinen Mann auf der Straße verkörpert hat.
Ja, kommen wir dann von diesem quasi schon geschichtlichen Thema noch ein bisschen zu was Neuerem. Ich habe gesehen in deiner Biografie, dass du neben diesen Porträts ja dann auch noch als Fernsehkritiker tätig warst und 2014 und 2015 auch in der Jury des Grimme-Preises gesessen hast. Was würdest du da sagen, wie wichtig ist der Grimme-Preis für Deutschland?
Ja, ich würde sagen, nach wie vor ist der Grimme-Preis der bedeutendste deutsche Medienpreis. Wir sind ja ein eher kleineres Land und können uns, was diese Preisebene angeht, nicht mit größeren oder viel größeren Ländern vergleichen. Aber was die Qualitätskriterien angeht, unter denen der gesucht und gefunden wird, was die Leidenschaftlichkeit angeht der Jurys, was die Unabhängigkeit der Jurys angeht, ist er ohne jeden Zweifel der bedeutendste deutsche Medienpreis.
2013, also ein Jahr bevor du Juror wurdest, gab es ja quasi so einen kleinen Skandal. Da wurde das RTL-Trash-Format Ich bin ein Star, holt mich hier raus nominiert. Also heute kennt es ja viele als das Dschungelcamp. Wurde aber nicht ausgezeichnet. Findest du persönlich, dass solche Sachen zur TV-Landschaft dazugehören oder ist das für dich kein gutes, richtiges Fernsehen?
Also das wäre kein Format, das ich ausgezeichnet hätte. Und das ist aber sicherlich ein Format, das seine Berechtigung hat im Privatfernsehen. Ich bin auch nicht, das wird immer gerne falsch überliefert, auch bei Wikipedia, ich war nicht zweimal da Krimi-Juror, sondern viel häufiger und auch schon in den frühen 2000er Jahren. Das müsste ich aber selbst mal versuchen zu korrigieren, aber finde nicht die Zeit dazu. Ich kann mich an die Aufregung damals erinnern, das ist oder wird gerne so als Trash-TV gebasht, aber ich finde, man kann das durchaus interessant finden und ich kann auch finden oder denken, dass man das als Modell menschlichen Zusammenlebens unter extremen Bedingungen auch amüsiert und unterhaltsam verfolgt. Mich besorgt eher, dass es teilweise, würde ich sagen, menschenverachtende Tendenzen, ist vielleicht ein bisschen groß, aber doch so leicht sadistische Tendenzen, menschenverachtende Tendenzen.
Es wird einfach, der Voyeurismus wird ein bisschen bedient.
Ja, das ist mehr als Voyeurismus. Das ist, ich meine, wir sehen alle anderen Menschen gerne dabei zu, wie sie sich blamieren wahrscheinlich. Mhm. Und vielleicht ist das nicht die vornehmste Eigenschaft des menschlichen Charakters. Und viele sind ja auch der Ansicht, das Ganze, die ganze Welt ist eine einzige Show oder ein einziger Entertainment-Apparat nur dafür da, um uns zu unterhalten. Aber ja, Dschungelcamp ist jetzt nicht die Baustelle oder das Fernsehprogramm, das ich gezielt einschalte, eher selten oder gar nicht.
Bist du denn überhaupt noch so ein linearer Fernsehschauer oder bist du so ein Mediathekenmensch?
Ich bin, glaube ich, weder das eine noch das andere ganz. Ich schaue immer seltener lineares Fernsehen. Ich suche natürlich das oder schaue das, was die Streamingdienste anbieten, aber auch als aus professioneller Neugier und muss mich da auch sozusagen weiterbilden. Ich muss ja gucken, was ist da auf dem Markt, was zeigen die, also was zeigen auch die Streamer an Dokumentarfernsehen beispielsweise. Ich habe ja für Amazon auch vor drei, vier Jahren ein Stück gemacht, Schwarze Adler.
Ja.
So, und da musst du natürlich gucken, was bieten die da an in den Segment? Womit konkurrierst du da? Was sind das für Parameter, die sie haben wollen? Und dann musst du deinen eigenen Weg finden, um dich auf diesen Plattformen zu behaupten. Also ich bin jemand, der sowohl in der immer noch mal guckt ab und an, bin jemand, der viel bei den Streamern unterwegs ist, aber auch jemand, der gerne und viel ins Kino geht.
Genau, und da ist ein gutes Stichwort. Du hast jetzt ja gerade gesagt, Schwarzer Adler läuft bei Amazon Prime. Das heißt also, viele sagen ja, Streamingdienst ist so ein bisschen das Ende des Fernsehens, Ende des Kinos. Siehst du das auch so? Ist da eine Gefahr da oder sagst du, beides kann sich gut ergänzen?
Ich glaube nicht, dass das weder das Ende des Fernsehens noch das Ende des Kinos ist. Beide Ausspielwege oder Plattformen haben Stärken und Schwächen. Ich glaube, zum Beispiel in der Corona-Pandemie hat man gesehen, dass man nicht gerne auf das lineare Fernsehen und auf die Informationsangebote der Öffentlich-Rechtlichen verzichten will und kann. Als die Streamer so richtig stark waren oder noch stärker waren oder als die Boomzeit begann, hat man von einem neuen anbrechenden Zeitalter des Fernsehens gesprochen, weil diese ganzen Qualitätsserien wie Breaking Bad und andere auf den Markt kamen. Ich glaube, mittlerweile hat man gesehen, dass die Streamer Kino nicht können, also in dem Sinne, als dass sie kein soziales Erlebnis kreieren können. Ja. Wenn wir ins Kino gehen wollen, dann gehen wir ins Kino und dann gehen wir nicht, dann sitzen wir nicht zu Hause auf dem Sofa und streamen. Und die Streamer können oder bieten noch kein Vollprogramm an, werden sie wahrscheinlich auch nie tun. Und bei der Information kannst du dich sowieso nicht auf die verlassen. Von daher glaube ich weder, dass das Kino stirbt, noch dass das lineare Fernsehen stirbt, obwohl es auch da natürlich immer mehr Umbrüche geben wird und auch die Liberalisierung hin zum Zuschauer, was der machen kann mit dem Video. Das wird immer mehr zunehmen und man sieht auch in den Öffentlich-Rechtlichen bei ARD und ZDF, dass die sehr viel stärker jetzt auf die Mediatheken setzen, dass sie sehr viel mehr versuchen, junge Zuschauer über die Mediatheken zu erreichen. Glaube aber, dass es ein Irrweg wäre, wenn sie versuchen, nur über Mediatheken möglichst plattformmäßig, also streamermäßig zu werden.
Man kann ja heute jetzt schon bei den Mediatheken kann man meistens die Serien und Filme deutlich vor dem linearen Ausstrahlungstermin sehen. Das ist ja dann der Vorteil. Glaubst du, dass das ein Generationsproblem ist? Also, dass, sagen wir mal, die Boomer-Generation oder Generation X sitzt lieber abends um 20.15 Uhr vor ihrem ZDF-Mehrteiler oder ist das nicht so?
Ich glaube nicht, dass das ein Generationenproblem ist. Das ist eine Generationenentwicklung oder das ist eine Generationendisruption oder das ist ein technologischer Wandel. Das ist einfach Realität. Das hat man zur Kenntnis zu nehmen und nicht als kulturpessimistischen Verfall zu beklagen. Ja. Das hat weniger mit dem Alter der Menschen zu tun, sondern mit den neuen Technologien. Also der mobile Bildschirm, den es jetzt vor allem im Hinblick auf das Handy gibt und der uns immer begleitet, die Macht dieses mobilen Bildschirms und die dadurch sich verändernden Rezeptionsgewohnheiten, also Sehwege, bestimmte Sachen in Augenschein zu nehmen, die wandeln sich radikal. Und das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Also diese Mobilität dieses Bildschirms, die wird zunehmen. Also das stationäre Gucken, das auf das Sofa oder ans Sofa gebundene, festgenagelte Gucken wird einerseits abnehmen und das mobile Sehen, dass der Bildschirm uns permanent begleitet, ob das nun Datenbrillen sind oder ob das nun Implemente unter die Haut sind oder wie auch immer, Chips im Gehirn, was da auch kommen wird, das wird zunehmen. So, und das hat einfach was mit technologischer Entwicklung zu tun. Und wir sind jetzt deine Generation, du bist, glaube ich, so ungefähr 20 Jahre jünger als ich. Ihr werdet dann noch sehr viel mehr und unsere Kinder werden dann noch sehr viel mehr an technologischer Disruption und technologischem Wandel mitbekommen. Und letzten Endes müssen wir versuchen, das so gut und möglich für uns zu gestalten und uns das auch. Ja, dass wir müssen weiter, und da komme ich wieder an den Anfang zurück. Ganz egal, ob das nun der mobile Bildschirm ist oder ob das das Sofa ist, wir wollen überall eine gute Geschichte sehen. Und eine gute Geschichte oder eine schlechte Geschichte ist scheiße. Ob sie mobil ist oder stationär abgespielt wird, es bleibt eine beschissene Geschichte.
Um jetzt ein bisschen was über dich persönlich zu erfahren, habe ich jetzt so ein paar Entweder-Oder-Fragen zusammengestellt.
Entweder-Oder.
Sag mal, bist du lieber Kaffee- oder Teetrinker?
In Berlin Kaffee, in Basel Tee.
Also komplett regional. Brauchst du deinen Kaffee morgens, um klarzukommen, oder ist das eher so ein Nachmittagsbeiwerk?
Ich brauche den Kaffee früh morgens, um hochzukommen, auf jeden Fall.
Dann kommen wir eher zum abendlichen Getränk. Trinkst du lieber Bier oder Wein?
Beides selten, abends eher Wasser, aber sonst wahrscheinlich eher Wein.
Dann zur Filmwelt. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, auch was Streamingdienste angeht. Schaust du lieber Serien oder lieber einen guten Film?
Beides kann ich nicht gegeneinander ausspielen. Die Serie hat totale Stärken vom epischen Atem. Der Film kann super sein. Wenn es wirklich eine tolle Serie ist, dann würde ich eher zu einer tollen Serie tendieren.
Und wie ist es bei Büchern? Liest du lieber ein Sachbuch oder lieber einen Roman?
Ich bin Leser und auch das lässt sich in dieser Entweder-Oder-Konstellation nicht beantworten. Ich lese und lese. Wenn ich was bin, dann bin ich vor allem ein Leser. Sachbuch oder Belletristik.
Okay, und dann, vielleicht sagst du dann auch wieder beides, aber ich will es gefragt haben, liest du lieber was Gedrucktes oder liest du lieber online am Schirm?
Was Gedrucktes.
Warum?
Weil ich ein altmodischer Mensch bin und weil ich an der Zeitung hänge und mir ist völlig klar, dass die Papierzeitung verschwinden wird und dass wir jetzt schon Dinosaurier sind, was Papierformate angeht. Die werden immer ihre Liebhaber behalten, aber irgendwann wird sie nicht mehr geben und irgendwann wird man auf Menschen, die Zeitung in den Händen zurückblicken und sehr verwundert sich fragen, was tun diese Menschen? Was haben sie gemacht?
Also willst du die Zeitung noch so lange festhalten, die gedruckte, wie es sie gibt?
Ich halte sie so lange fest, bis ich nicht mehr halten kann und ich lasse mich wahrscheinlich auch in Zeitungspapier einwickeln wie ein alter Fisch, wenn ich ins Grab geworfen werde.
Alter Fisch, gutes Stichwort. Bist du lieber an der Küste oder an den Bergen?
Lieber Küste.
Gut, ja, deine Hauptprojekte wurden ja dann irgendwann Dokumentarfilme, beziehungsweise du hast in den letzten Jahren sehr viele gemacht. Du hast gleich zwei schon über unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gefilmt. Wenn ich jetzt einfach mal so ganz spontan frage, wie ist die denn eigentlich so?
Ja, die ist sehr bodenständig, die ist witzig, die ist schlagfertig, die ist ein Mensch wie du und ich und dann doch wieder nicht, weil sie Bundeskanzlerin war. Also muss sie ein besonderer Mensch sein.
Ja.
Besondere Menschen sind aber nicht besondere Menschen, weil sie besondere Menschen sind, sondern weil die Punkte, auf die sie gestellt sind, besondere Punkte sind und durch diese Punkte laufen Kraftfelder hindurch. Wenn du also Bundeskanzlerin bist, dann laufen durch dich als Amtskörper und dann geht es darum zu unterscheiden zwischen einem Menschen Angela Merkel und zwischen der Bundeskanzlerin. Dann laufen durch dich, durch diese Instanz, durch diese Institution, die du bist und die du verkörperst mit deinem Fleisch und Blut, laufen durch dich hindurch die gesamten gesellschaftlichen Energien des Landes und auch europäische Energien und globale Fragen. So, und das musst du aushalten können. Du musst also unglaublich robust sein. Und du musst aufpassen, dass sie dich nicht zerreißt und dass sie nicht zerrissen wird, dass ein Kanzler nicht zerrissen wird. Wenn du das schaffst über 16 Jahre, dann musst du eine unglaubliche Power haben, eine unglaubliche Härte haben, Robustheit und Resilienz haben. Sonst zerreißt dich in Stücke einfach.
Genau, du hast schon zwei Filme über sie gedreht. Wie bist du darauf, warum wolltest du das machen? Hat dich ihre Kanzlerschaft in der Hinsicht so ein bisschen fasziniert oder wie bist du auf das Thema gekommen? Warum wolltest du unbedingt über Angela Merkel was drehen?
Nee, das war viel banaler oder pragmatischer. Ich bin einfach gefragt worden, ob ich das machen will. Weil der erste Film über Merkel war überhaupt mein allererster Film. Und wie es immer so ist, ich kannte einfach dadurch, dass ich Juror beim Grimm-Institut war und eigentlich in allen deutschen Fernsehpreisen Mitglied der Jurys war, kannte ich sehr viele Leute in der Film- und Fernsehwelt sozusagen und habe immer mal wieder Angebote bekommen, doch auch als Autor da tätig zu werden. Und in dem Fall war es konkret so, dass einem Produzenten der Autor weggebrochen ist durch Krankheit und ich dann dessen Platz eingenommen habe. Das war mein erster Film und dann habe ich daran Gefallen gefunden, an diesem Erzählen in diesem neuen Medium.
Du hast ja dann logischerweise viel Zeit mit ihr verbracht. Konntet ihr dann abseits des Films auch mal so ganz ungezwungen quatschen? Also
nee, ich würde nicht sagen, dass ich viel Zeit mit ihr verbracht habe. Ich habe überdurchschnittlich viel Zeit als Journalist mit ihr verbracht, weil ich einer der Letzten war, dem es gelungen ist, längere Interviews mit ihr zu führen. Also ich habe insgesamt, lass mich überlegen, 3 lange Interviews mit ihr geführt, die jeweils 1 Stunde gedauert haben. Ich habe einmal im Kino neben ihr gesessen, als sie meine Filmpremiere vom ersten Teil Die Unbeugsamen besucht hat. So, und da blieb nie auch nur eine Minute am Rand der Begegnung Zeit, um locker und ungezwungen zu quatschen, weil man ist ja verbunden durch professionelle Zwecke. Mhm. Du willst als Journalist was von dem Politiker und der Politiker verspricht sich was von dir und deiner Erzählung über ihn. Das heißt, man ist ganz und gar eingewickelt in ein instrumentelles Verhältnis zueinander und das muss man einerseits reflektieren, aber andererseits darfst den Blick nicht dafür verstellen, dass wir es ja immer noch mit Menschen zu tun haben. Also die Bundeskanzlerin kann so wichtig sein, wie sie will und sie ist wichtig, oder der Bundeskanzler. Nichtsdestotrotz sind das Menschen, die da im Amt sind und ich versuche solche Begegnungen immer als Begegnungen einfach von Menschen anzugehen und verspreche mir ein Abenteuer in der Begegnung mit Menschen oder versuche eine gute Energie zwischen uns herzustellen und was über den anderen zu erfahren.
Also das heißt, Merkel privat war schwierig. Also das war nicht möglich, dass man so ein bisschen...
Merkel privat war nicht schwierig. Also mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sie wirklich als Freunde bezeichnen dürfen, da ist sie überhaupt nicht schwierig. Bloß ich kann mir das nicht anmaßen, das zu beurteilen. Für meinen Teil, weil ich nie eine private Situation mit ihr erlebt.
Wenn du jetzt zum Beispiel das Angebot erhältst, wenn jetzt Olaf Scholz nicht wieder antritt, sagen wir mal, mit ihm das Gleiche zu machen, würdest du es auch machen?
Ja, ich habe keine Abneigung gegen die Sozialdemokratie und würde auch ein Porträt über Herrn Scholz machen, klar.
Hätte sein können, dass man von vornherein sagt, er ist nicht so interessanter Mensch wie Frau Merkel, aber ich glaube, jeder, der mal Bundeskanzler war, ist dann wahrscheinlich in irgendeiner Hinsicht ein interessanter Mensch.
Ich würde nicht kategorisch ausschließen, dass auch er ein sehr interessanter Mensch ist. Und ich glaube, er ist ein sehr interessanter Mensch. Vielleicht lässt er uns zu wenig daran teilhaben, dass er ein interessanter
Mensch ist. Ja, das kann sein. Zweite sehr schöne Doku, die ich auch schon gesehen habe, war Schwarze Adler von dir. Du hast ja selbst mal eine kleine Fußballkarriere beim SCV Basel hier bei uns gestartet. Was bedeutet Fußball für dich? Also ist es so dein Sport? Spielst du eigentlich heute auch noch irgendwie oder bist du da ganz raus?
Nee, Spiel tue ich nicht mehr. Fußball bedeutet mir viel. Ich habe das sehr intensiv gespielt in Basel, ein Jahr lang in Kloppenburg in der A-Jugend. Habe wie viele Jungen natürlich davon eine Zeit lang geträumt, Fußballprofi zu werden. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Kein Beinbruch. Und das Spiel an sich aber, das eigene Spiel, das eigene Kindheitsspiel, das Denken an das eigene Spiel, aber auch das Denken an Bundesligaspiele in den 80er Jahren, Weltmeisterschaften, die Helden, die wir da hatten, ob das Günter Netzer war oder Franz Beckenbauer oder Manny Kals oder wie sie alle hießen, das begleitet einen und lässt einen nicht los. Insofern bedeutet Fußball für mich auch heute noch viel und ich schaue regelmäßig Fußball, zumindest die Bundesliga. Ich bin dem SV Werder Bremen verbunden, das ist mein Verein. Ich gucke immer mal wieder, was der VfB Oldenburg macht. Für den SCV Basel wage ich gar nicht, mich zu interessieren, weil seit den ruhmreichen Zeiten, die ich noch erlebt habe in den 80er Jahren, als wir damals, glaube ich, in der Bezirksoberliga spielten mit der legendären Bischoff-Familie, mit der legendären Elsen-Familie, das sind alles so Bilder, die tief bei mir drin sind und die mein Verständnis von Fußball immer noch prägen. Und ich mache auch gerade so oder habe gerade zwei Dokumentation gemacht, eine über Franz Beckenbauer, eine über Frauenfußball, sodass ich dem Fußball auch weiterhin noch sehr verbunden bin.
Aber das war dann jetzt zum Beispiel auch bei Schwarze Adler, waren keine Angebote, dass du es machen sollst, das waren Ideen, die von dir herauskamen, oder?
Schwarze Adler war eine ganz eigene Idee. Das war meine Idee, die ich dann verkauft habe und die ich dann durchgesetzt habe.
Wie ist diese Idee in dir gereift? Hast du das irgendwie aus deinen alten Tagen irgendwie mit eingebaut, dass du dieses Problem Rassismus im Fußball besser beleuchten wolltest? Oder wie hat sich diese Idee bei dir entwickelt, dass du das machen möchtest?
Nee, mit meiner eigenen Fußballsozialisation hat das erstmal wenig zu tun, weil als ich Fußball gespielt habe, kann mich nicht erinnern, dass wir im ganzen Kreis Kloppenburg einen schwarzen Fußballer gehabt hätten. Also oder eine migrantische Geschichte. Also das waren von heute aus betrachtet, alles weiße Männer. Das waren Kartoffeldeutsche, würde ich nicht sagen. Das
ist Allmänner.
Ich weiß auch nicht, wie man das... Also wir waren einfach... Ich habe keinen Rassismus gesehen. Das ist vielleicht Teil des Problems. Ich habe, als ich in den 80er Jahren Fußball gespielt habe, aber auch Länderspiele gesehen habe, habe ich Fußball und Rassismus gar nicht miteinander verbunden und kann mich auch an sowas nicht erinnern. Ich war aber auch nie auf dem Bundesliga-Stadion, weil die einfach von uns aus zu weit weg waren, um sie mal eben so anzufahren als Kind und Jugendlicher. Und nee, die Idee zu dem Film, die kam tatsächlich beim Blick auf einen Waschmittelkarton von Persil und da war die deutsche Fußballnationalmannschaft drauf abgebildet. Und die waren alle irgendwie weiß, wenn ich mich richtig erinnere. Und auch der Hauptheld, der da im Mittelpunkt des Waschmittelkartons stand, sah so ein bisschen aus wie Manuel Neuer und war weiß. Und da habe ich mir beim Blick auf diesen Waschmittelkarton gedacht, ja, das ist hier das große Weisheitsversprechen, das das Waschmittel mir anbietet. Und dieses Weisheits- und Reinheitsversprechen gewendet auf die Nationalmannschaft, das muss ja ganz schwer gewesen sein für jemanden wie Erwin Kostede. Und den kannte ich noch, auch weil er in Bremen gespielt hatte. Das muss ja ganz schwer gewesen sein für Spieler wie Erwin Kostede, der erste schwarze Fußballnationalspieler in Deutschland. Es muss so schwer für die gewesen sein, in diesem Land, in dieser immer nur weiß gedachten Nationalmannschaft Fuß zu fassen. Wie war denn das eigentlich? Wie war denn die Geschichte von Erwin Kostede? Oder wie war die Geschichte von Jimmy Hartwig, den ich auch toll fand als Jugendlicher, war ich eine Zeit lang mal dem Bremer untreu und war HSV-Fan, vielleicht ein, zwei Jahre, als Kevin King da spielte. Und ja, da wollte ich das wissen. Ich wollte wissen für mich, wie das war, in den 70er Jahren schwarzer deutscher Nationalspieler zu sein. So, das war die Idee. Und daran ist dieser Waschmittelkarton schuld, weil der noch so zwanghaft an so einem Reinheitsbild einer Nationalmannschaft festhielt.
Bei dieser Doku gibt's ja, glaube ich, kaum, jedenfalls so mich erinnere, kaum so, eine Off-Stimme. Also du lässt ja meistens die Spieler für sich erzählen. Dieses Stilmittel ist ja relativ selten, sag ich mal noch. Meistens hast du ja einen Erzähler, der dich durch die Doku führt. Warum hast du das gemacht so?
Weil ich das filmisch einfach schöner finde, wenn du dem Zuschauer nicht erklärst, was du ihm zeigen willst, sondern wenn der Zuschauer selbst sich erklärt, was er sieht und wenn er selbst versucht herauszufinden, was er da gerade sieht, dann hat er eine größere Freiheit zum Thema für alle Interpretationen. Und es ist einfach, es ist kunstvoller, finde ich, das ohne Auferzählung zu machen. Ich finde es auch eine problematische Haltung, so eine übergriffige, paternalistische, vormundschaftliche Haltung zu sagen, ich erzähle dir jetzt mal, was du siehst, sondern ja. Ich würde versuchen, für den Zuschauer möglichst viel Freiräume in der Rezeption zu belassen.
Wenn du jetzt auch mal zurückblickst auf deine Fußballzeit in Basel zum Beispiel, was meinst du, wie hat sich der Fußball in den letzten Jahren verändert? Ist es eher zum Negativen, eher zum Positiven oder wie würdest du heute so auf die Fußballwelt blicken?
Naja, da muss man verschiedene Sektoren unterscheiden. Wenn man auf den Profifußball guckt, dann muss man sagen, die Qualität ist eindeutig besser. Da ist niemand mehr auf dem Platz, der nicht einen Ball annehmen kann. Also ich kann mich erinnern, früher musste ein Verteidiger nicht unbedingt ein filigraner Techniker sein und musste auch nicht unbedingt Ball gut stoppen können. Und man unterschied immer in den Mannschaften, ja, das sind die Techniker oder das sind die Edeltechniker, die einen Ball annehmen können. Und dann gab es welche, die das nicht so gut kannten. Und heute können das durch die Bank alle. Die Geschwindigkeit ist unfassbar viel schneller geworden. Also dass Leute sich erlauben können, irgendwo rumzustehen, das gibt's gar nicht mehr. Damit verbunden ist aber natürlich auch eine wahnsinnige Kommerzialisierung. Und wenn ich dann gucke auf das Feld, was den Profifußball mit unserem Alltagsfußball und Basisfußball und dem SCV Basel verbindet, dann würde ich sagen, sehe ich da Probleme, dass wir hatten damals den SCV Basel und dann hatten wir Hackebrücke und Efen. So. Und alle waren irgendwie Lokalrivalen, man spielte gegeneinander und das hielt einen dann in den jeweiligen Vereinen zusammen. Heutzutage bilden diese Vereine ja mittlerweile, so wie ich das mitbekomme, Spielgemeinschaften, ja, weil sie keinen Nachwuchs mehr finden. Es bilden sich kurzzeitige Vereine oder Spielergemeinschaften, die gar nicht mehr zu einem Verein gehören sozusagen. Also auch auf der Ebene pluralisiert sich das irgendwie und wird irgendwie bunter und vielfältiger. Und andererseits schwindet die Bindekraft des Fußballs so ein bisschen, weil Gesellschaft so viel bunter und lebendiger und so viel mehr Freizeitmöglichkeiten da sind. auch für Kinder und Jugendliche, weil das Smartphone da ist, etc., etc., verliert der Fußball in der Gesellschaft einerseits eine Bindekraft tatsächlich und andererseits, das ist das Paradoxe, hat er immer größere Bindekräfte, weil die Stars heute viel größere Stars sind als damals. Also das ist so ein widersprüchlicher Befund. Also der Fußball wird immer wichtiger gesellschaftlich und sickert immer mehr über Bilder in die Gesellschaft ein. Er hat aber offensichtlich gar nicht mehr so viel Kraft in der Auseinandersetzung mit anderen Freizeitaktivitäten, die Kinder und Jugendliche verfolgen können, diese zu binden und in ihnen den Wunsch auszulösen, auch ein Star zu werden. Also das ist, finde ich, ein Widerspruch.
Hast du die wahrscheinlich, denke ich mal, die diesjährige Fußball-EM verfolgt? Wie fandest du die Stimmung? War das ein tolles Turnier für Deutschland?
Oh, ich glaube schon. Ich habe nicht so viel gesehen, weil ich beruflich stark eingespannt war und nicht so viel gucken konnte. Habe mich natürlich aufgeregt und zittert mit der Mannschaft wie alle anderen auch und habe mich geärgert über den nicht gegebenen Handelfmeter. So. Aber ich glaube, das war schon eine Europameisterschaft, die sich im internationalen Vergleich sehen lassen kann. Sie war jetzt kein neues Sommermärchen, soweit ich das beurteilen kann. Aber wir, also im Organisieren waren wir Deutschen ja noch nie so ganz schlecht und von daher ist uns auch das gelungen, das halbwegs anständig, glaube ich, über die Bühne zu bekommen.
Ja, das denke ich auch. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast jetzt gerade einen Film über Beckenbauer gemacht, der ist aber noch nicht veröffentlicht, oder? Der kommt noch?
Nee, der kommt, soll im Januar nächsten Jahres kommen zu seinem ersten Todestag.
Okay, kannst du sonst noch sagen, was noch von dir kommt oder ist da alles noch geheim?
Nö, also ein Frauenfußballfilm zur Frauenfußball-EM 2025 in der Schweiz, der wird in der ARD dann laufen, also im nächsten Sommer in der ARD. Dann jetzt mein Lieblingsprojekt natürlich, der zweite Teil der Unwirksamen, da bin ich auch zu Gast in Oldenburg am 28. August. Ich glaube, das ist ein Mittwoch, da bin ich im wunderbaren Casablanca und freue mich da schon sehr drauf, da
sehr schön.
Premiere auch zu haben vor dem offiziellen Bundesstart, der ist am 29. August, also am 28. August bin ich in Oldenburg und präsentiere den Film da, die Unbeugsamen. Das ist ein Film über Frauen aus Ostdeutschland und wie die in ihrem Land um Gleichberechtigung gestritten und gekämpft.
Okay, also noch einige Fußballthemen, die jetzt auf die Zuschauer zu kommen. Dann würde ich jetzt noch mal in eine kleine Fragerunde starten und zwar so ein bisschen deine Lieblinge abklappern.
Meine Lieblinge.
Was ist denn dein Lieblingsort hier bei uns in der Region im Nordwesten? Wahrscheinlich weiß ich die Antwort schon, aber...
Lieblingsort?
Ja.
Oh, das ist schwer zu sagen. Die Landschaft finde ich wunderbar. Gefällt mir. Ich fahre wahnsinnig gerne Rad da in der Gegend. Ich mag Leer sehr gerne. Ich mag Oldenburg sehr gerne. Ich mochte auch immer irgendwie das Fehn sehr gerne, ob das nun Ost- oder Westrau oder Fehn war. Und diese ganze Landschaft, diese Moorlandschaft, die von so kleinen Kanälen durchzogen war, das mochte ich immer gerne. Ich fand das Saterland auch immer interessant. Also die Geschichte des Saterlandes finde ich interessant. Also es gibt ganz viel, was ich da reizvoll finde und toll finde.
Okay, und wenn du jetzt nicht bei uns in der Region bist, hast du ein Lieblingsreiseziel?
Nö, ich bin nicht so der große Reisende. Also mein Reiseziel sind meistens
Produktionen. sprichst du eigentlich Plattdeutsch? Hast du Lieblingswort auf Plattdeutsch?
Nee, ich verstehe das ganz gut, aber meine Eltern sind ja nach Basel in den 60er Jahren zugezogen. Die waren geflohen aus der DDR, brachten beide das Plattdeutsche nicht mit. Insofern... Ich bin mit Plattdeutsch aufgewachsen, als dass meine Freunde auch teilweise Plattdeutsch sprachen konnten. Nicht mit mir, aber ich habe in den Familien natürlich das mitbekommen, sodass ich es ganz gut verstehe. Ich finde das Saterfriesische oder Saterländische auch faszinierend. Ich habe immer von Freunden gehört, dass wenn die Saterländer gegen Kloppenburger Mannschaften spielten, wenn die sich dann auf Saterländisch unterhielten, dass die dann die anderen außen vor waren, wie so eine Art Geheimsprache und niemand konnte es verstehen.
Das ist sehr schwer zu verstehen teilweise,
ja. Keine Ahnung, verstehst du das?
Nee, also das ist vielleicht ein, zwei Wörter, aber es klingt schon deutlich anders als Plattdeutsch.
Plattdeutsch sprichst du auch nicht?
Nee, habe ich auch nicht mehr von zu Hause aus mitgekriegt. Ich kann es verstehen, sage ich mal so, aber das war es dann auch schon. Was hast du ein Lieblingsbuch?
Nee. Ich habe viele Lieblingsbücher. Ich weiß nicht, wie viele gelesen und habe hier nicht wenige zu Hause, aber ein Lieblingsbuch kann ich dir nicht sagen, dass ich das habe.
Okay. Und wie sieht es mit einem Lieblingsdokumentarfilm aus?
Wahrscheinlich muss, muss ich dich leider auch enttäuschen. Also
macht nichts. Ist ja auch mal schön, dass man einen Menschen oder einen Gast dabei hat, der nicht in die typischen Ranking-Muster verfällt, sondern sagt, ich mag viele Sachen gleich gerne.
Ja, das ist auch halt so eine journalistische Kategorie, Lieblingsfilm, Lieblingsbuch. Weil ich sehe was, weiß ich, sehe zum Beispiel jedes Weihnachten sehe ich, ich glaube, der Film heißt It's a Wonderful Life, glaube ich, von Frank Capra. Das ist ein Film, der mich immer zu Tränen rührt. Ist das Leben nicht schön, heißt der, glaube ich, auf Deutsch. So. Und das ist ein Film, den ich mir immer wieder angucke und den ich unglaublich toll finde. Aber ich würde nicht sagen, das ist ein Lieblingsfilm, weil der hat seinen bestimmten Platz, der hat seinen bestimmten Ort in meinem Leben. Und da ist der unglaublich toll und emotional. Aber ich gucke einfach zu viele Filme, auch zu unterschiedliche Sachen, als dass ich das eine gegen das andere ausspielen könnte. Und im Buchbereich ist das ebenso. Ich bin, also wie gesagt, was ich am Anfang des Gesprächs sagte, ich bin so sehr Leser, dass diese ganzen Bücher durch mich einerseits hindurchfließen, aber ich auch die Verbundenheit dieser Bücher untereinander miteinander sehe und wahrnehme. Und eins herauszuheben, hieße diesen Fluss an Literatur, diese Ströme an Literatur zu unterbrechen. Und das ist, wäre so, als ob man aus einem, als ob man sich an den Ozean stellen würde, da einen Tropfen mit einem Teelöffel rausnehmen würde und sagen würde, das ist mein Lieblingsmeer.
Ja. Bist du, du sagst gerade, du liest ja sehr viel. Hast du da einen speziellen Ort und Zeitpunkt? Bist du so der, ich gehe vorm Schlafen im Bett Buchleser oder bist du eigentlich den ganzen Tag?
Ich bin dann rund um die Uhr und rund um alle Orte Leser. Also wo ich gerade die Möglichkeit finde.
Ja, sehr schön. Ja, dann wollen wir noch zum Schluss noch mal ein bisschen über deine Heimat sprechen. Wir haben gerade schon auch schon über den SCV Basel gesprochen. Du bist dort aufgewachsen. Was schätzt du ganz besonders an deinem Heimatort?
Du meinst am kleinen B, an Basel?
An kleinen B, genau.
Ja, ich glaube, dass die Menschen da geradeaus sind. Ich glaube, ich mag die Söste sehr gerne. Wie gesagt, ich denke gerne an die Basler Familien zurück, an die Elsens, an die Meisterfels, an die Bischehoffs. Denke gerne an den SCV Basel zurück, an das Engagement von Menschen, die diesem Verein was gegeben haben beispielsweise und überhaupt an alle, die in der Gemeinde sich für die Gemeinde engagieren. Und das trifft auch heute natürlich noch zu. Ich glaube, dass der Zusammenhalt ist wahrscheinlich heute hat sich gewandelt oder hat sich auch irgendwie verändert. Aber ich glaube, dass so in kleineren Kommunen, also im kleinen B, die Leute verstehen müssen und sollten, und ich hoffe, sie tun das, ich glaube, sie wissen das aber auch viel besser als die Menschen in den Städten, wie wichtig das ist, dass man auch unter Stress und Belastung zusammenhält, dass man nachbarschaftlich sich unterstützt, unter die Arme greift, dass man zueinander steht, auch wenn man vielleicht in politischen Standpunkten auseinanderdriftet, dann sollte man aber das Verbindende einfach nicht vergessen. Und das Verbindende im kleinen B, das war, glaube ich, stark und ich hoffe, das ist immer noch stark.
Ist das auch, wenn du mal, ich weiß nicht, wie oft bist du noch da? Ja, hast du einen festen Zeitpunkt, wo du mal hinfährst oder immer mal wieder?
Nee, wenn ich es immer mal schaffe, aber dieses Jahr war ich zum Beispiel noch gar nicht in Basel, weil dieses Jahr sehr arbeitsreiches hier in Berlin und anderswo ist. Aber wenn ich es schaffe, bin ich ein, zweimal im Jahr in Basel.
Ist das für dich auch eine Inspirationsquelle? Also kannst du da in der Ruhe auf dem Land auch neue Ideen finden für Projekte oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du ausspannen kannst und wenn ich da in Basel bin, dann bringe ich immer mein Fahrrad mit, dann fahre ich Fahrrad, fahre viel Fahrrad, fahre immer an den Deichen entlang, fahre dann von Basel nach Leer oder von Basel nach Oldenburg, aber eher in den ostfriesischen Raum rein, weil die Landschaft da schöner ist. Und auf solchen langen Fahrradtouren oder auf so langen Fahrradtouren kannst du natürlich ein bisschen Sauerstoff so im Kopf lassen. Das ist ja nicht verkehrt.
Und das hast du im Stadtleben auch, den Sauerstoff, der ist da nur ein bisschen begrenzter. Hast du dich denn gut an das Großstadtleben gewöhnt oder würdest du dich immer noch als lieber Landmensch bezeichnen?
Naja, guck mal, ich bin jetzt 58. Ich lebe seit 1989 in Berlin. Ich lebe also, ich
weiß okay, nicht, dann hast du viel Geschichte in Berlin mitgekriegt.
Die weitaus größte Zeit und den weitaus größten Teil meines Lebens lebe ich in Berlin, also mit Abstand. Also insofern bin ich durch und durch mittlerweile Großstädter. Ich kann mir ein Leben auf dem Land auch vorstellen, aber das müsste dann, ja, müsste ich sehr schauen. Und ich bin jetzt einfach noch zu sehr im Arbeitsleben auch, als dass ich mich von Berlin wegdenken kann und möchte. Das ist schon meine Heimat jetzt hier auch. Hier sind meine Kinder geboren und aufgewachsen. Hier kenne ich jeden Baum und jeden Strauch und lebe hier in einem sehr ruhigen Viertel von Berlin, das auch viel grüner ist, glaube ich, als man das vielfach von außen her erwartet. Also von daher habe ich es hier schon ganz schön getroffen auch.
Okay, und wo du gerade sagtest, du bist die meiste Zeit in Berlin gewesen und bist auch dieses Jahr schon arbeitsintensiv unterwegs. Du hast noch nicht irgendwie aufhören im Sinne. Du willst noch viele Jahre, viele Filme drehen.
Auf jeden Fall. Okay. Es gibt doch nichts Schöneres und Aufregenderes im Leben, als auf eine befriedigende Art und Weise zu arbeiten und eigene Interessen, Vorlieben, Leidenschaften beruflich ausleben zu können, beziehungsweise gar nicht trennen zu müssen. Also ich wollte nie Angestellter sein und wollte meinen Tag frei planen, relativ frei planen können, soweit ich das kann. Und das bringt auch eine große Freiheit mit sich. Und das genieße ich.
Aber da soll es dann, du hast ja gesagt, du lässt gerne die Menschen erzählen. Es soll auf jeden Fall bei Dokumentarfilmen bleiben. Hast du schon mal überlegt, auch mal einen Spielfilm, eine fiktionale Geschichte zu erzählen oder bleibst du lieber Dokumentarfilmer?
Nee, das kann passieren. Ich habe jetzt überlege gerade, was semi-fiktionales zu machen, beziehungsweise einen dokumentarischen Stoff zu nehmen und den zumindest visuell zu fiktionalisieren. Also es kann sein, dass sich diese Türen in diese anderen Filmbereiche öffnen. Das überlege ich. Also das will ich gar nicht ausschließen. Also
okay.
Würde mich auch interessieren. Also will ich gar nicht ausschließen, dass das in den nächsten Jahren passiert.
Okay, das heißt also, wenn in den nächsten Jahren was passiert, könnte es auch sein, dass Regie Thorsten Körner dann mal bei einem richtigen Spielfilm steht. Willst du dich ausschließen? Das ist gut.
Das schließe ich nicht aus und ich lasse es dich dann sofort wissen.
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre immer eine gute Geschichte für uns, dass wir vielleicht dann mal so einen richtigen Spielfilmexport aus unserer Region haben. Ja, Thorsten, ich glaube, dann sind wir auch schon an unserem Gesprächsende angelangt. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit.
Sehr gerne.
Die Folge wird jetzt gerade pünktlich zum Hafenfest in Basel eröffnet. War das für dich damals auch immer so ein kleines Highlight im Jahr, oder?
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, dass das Hafenfest und die Konjunktur des Hafenfestes erst so richtig erfolgte, als ich schon nicht mehr...
Stimmt,
so
Mitte der 80er fing es an, glaube ich.
Ich bin da so 87 aus Basel weggegangen. Also die ganz großen Zeiten des Hafenfestes habe ich nicht mehr erlebt. Aber natürlich ist der Ruf des Hafenfestes hier auch bis nach Berlin gedrungen.
Siehst du, vom kleinen B ins große B, das hat sich durch die Folge gezogen. Thorsten, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Wir freuen uns auf viele weitere Filmprojekte, die von dir veröffentlicht werden. Danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für euer Interesse. Macht's gut.
Jo, tschüss. Und an alle da draußen, bis zur nächsten Folge.
Hey, ihr wolltet schon immer wissen, wie es hinter der Fassade der Stars aussieht? Dann seid ihr beim neuen Podcast Behind the Fame von NWZ Online genau richtig. Darin geht es um echte Geschichten norddeutscher Persönlichkeiten, kometenhafte Aufstiege und schockierende Skandale. Das alles ungeschminkt und authentisch. Jetzt kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören.